Servus, willkommen zur Gegenpressing Zeitlupe mit einem echten Stück Geschichte, Jonas.
Ja, ein Stück richtig guter Fußballgeschichte. Man könnte auch soweit gehen, ein echter Leckerbissen.
Du greifst schon vor, weil Heribert Fassbender beim Spiel Deutschland-Niederlande auch ganz oft dein Lieblingswort benutzt.
Ja, also die holländischen Schlachtenbummler waren auf jeden Fall unterwegs.
Und ich glaube schon vorm Anpfiff sogar, sagt er es.
Mit einer ganzen Band im Block.
Ja. Es handelt sich um das Spiel Deutschland-Niederlande, das WM-Achtelfinale 1990 im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand. Ja, hattest du Erinnerungen zum Spiel oder kannst dich an Berichte dazu erinnern oder auch wie das Spiel heute so gesehen wird?
Also ja, ich war schon geboren, aber mit nicht mal ganz 3 Jahren, also gesehen habe ich es vermutlich nicht. Die Spuckattacke, klar, das hat man auf dem Schirm und auch so ein bisschen, ja, die Revanche für 88, als ja die Holländer uns rausgeschmissen haben bei der Heim-EM, im Halbfinale meine ich. So, das war das, was man so, oder was ich an Erinnerungen noch hatte.
Ja, so, also so Hassgipfel in Anführungszeichen, als übertrieben gesagt, das hatte ich auch noch im Kopf. Und dann hatte ich immer wieder gelesen, dass es anscheinend das beste Klinsmann-Spiel im Nationaltrikot gewesen sein soll. Also dass das so irgendwie, dass er da absolut eine Wahnsinnsleistung gebracht haben soll. Das hatte ich noch mehrfach gelesen im Lauf der Jahre. Vielleicht am Anfang gleich ein bisschen Schlaumeier-Wissen, Jonas, weil du hast gerade schon Holland gesagt und ich weiß, also kennst du den Unterschied zwischen Holland und Niederlande? Ich habe mich jetzt tatsächlich im Verlauf jetzt davon, von dieser Recherche, habe ich mich ein bisschen kurz danach erkundigt, woher das eigentlich kommt. Und es ist tatsächlich so, dass Holland eigentlich nur 2 Provinzen im Osten von den Niederlanden bezeichnet. Da gibt es Nordholland und Südholland. Und daher ist Holland streng genommen falsch. Und dass man eben dann, also wenn du quasi alle Niederländer als Holländer bezeichnen würdest, dann wäre das so, als würdest du zum Beispiel alle Deutschen als Bayern oder Preußen bezeichnen. Und von daher ist Holland eigentlich falsch und beleidigend. Zumindest für alle Provinzen außer Süd- und Nordholland.
Danke, Belariti.
Sehr gerne. Das wollte ich nur am Anfang schon mal loswerden. Aber du wirst davon auch profitieren im Laufe deines Lebens. Da bin ich mir noch sehr, sehr, sehr sicher.
Absolut.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, warum das Spiel absolut die richtige Wahl war und auch, dass wir das heute aufnehmen. Ich werde nämlich nächste Woche in Urlaub gehen und da muss man sich für dieses Häuschen, wo wir mieten, da muss man sich anmelden, da muss man so Gästeanmeldung machen. Und da muss man sich in so einem Portal anmelden und da habe ich eine Nummer bekommen und das Passwort war Chylit. Also ich denke mal, also es war einfach Gullit und das gehen nach Italien, also von daher, es kann eigentlich nur Chylit sein. Vielleicht ein Mailand-Fan.
Ja, eben, genau. Wollte gerade sagen, vielleicht ein AC Milan-Fan.
Ja, er war großartig und hat mir nochmal gezeigt, ja, wir sind diese Woche ganz genau richtig. Dann würde ich mal das Spiel kurz zusammenfassen. Nach einem umkämpften Start sehen Rudi Völler und Frank Rijkaard, du hast schon gesagt, die Spuckattacke, schon in der 22. Minute die rote Karte. In der 51. Minute erzielt Jürgen Klinsmann dann das 1:0 für Deutschland. In der 82. Minute erhöht Andi Brehme auf 2:0. Eine Minute vor dem Ende verkürzt dann Ronald Koeman für die Niederlande noch auf 1:2, doch der Treffer kommt zu spät und Deutschland zieht dann letztendlich ins Viertelfinale der WM 1990 ein. Was sind denn so die Umstände des Spiels? Was muss man wissen, bevor man dieses Spiel schaut oder auch danach? Was sind wichtige Punkte, die man erwähnen muss?
Ja, die Deutschen treten noch ohne die Ostnationalspieler an. Das erste quasi wiedervereinigte Turnier ist ja dann 2 Jahre später die EM 92. Deutschland hat eine relativ dankbare Gruppe erwischt mit Jugoslawien, den Emiraten und Kolumbien und geht da auch mit zwei hohen Siegen, 4-1 gegen Jugoslawien, 5-1 gegen die Emirate und einem 1-1 gegen Kolumbien als Gruppenerster relativ sicher durch. Die Holländer waren ein bisschen enttäuschend unterwegs in einer Gruppe mit Ägypten, England und Irland, gehen mit 3 Unentschieden als Gruppendritter nur durch und ist, ja, kracht auch so ein bisschen im Team. Es wird gemunkelt, dass die Achse Rijkaard, Rüllit und Van Basten mit Trainer Leo Beenhakker nicht mehr reden. Und Van Basten auch während des Turniers und vor dem Turnier schon klagt, dass er überspielt ist und eigentlich keine Kraft und wohl auch wenig Lust auf das Turnier hatte.
Ja, und Niederlande Gruppendritter, also damals wurde in 6 Gruppen gespielt, a 4 Mannschaften. Und neben den jeweils beiden Erstplatzierten qualifizieren sich da auch die 4 besten Drittplatzierten fürs Achtelfinale.
Also quasi wie bei jeder heutigen EM.
Genau, sodass Wales einfach auch durchkommt. Und spannend dabei ist noch, dass Niederlande wird Dritter und ist aber Punkt und Tor gleich mit Irland auf Platz 2. Und das ist das erste Mal in der WM-Geschichte gewesen, dass das Los entscheiden muss, wer Platz 2 oder 3 in der Gruppe kriegt. Jetzt fällt der Verlierer hier relativ weich, weil er ja trotzdem weiterkommt. Aber Irland geht damit natürlich Deutschland aus dem Weg und die Niederlande muss gegen Deutschland antreten, was auch schon eins der ersten, ja, lustigen Zufälle und Begebenheiten oder kuriosen Begebenheiten im Vorfeld des Spiels ist, weil ja quasi das Los entscheidet, dass es zu dieser Wiederauflage des Spiels von vor 2 Jahren bei der EM in Deutschland kommt.
Ja, und Irland erwischt ja dann auch mit Rumänien im Achtelfinale einen in Anführungsstrichen einfachen Gegner, Rumänien mit dem jungen George Hadji und Dion Lupescu und kommt da auch im Elfmeterschießen weiter.
Genau, scheitert dann an Italien im Viertelfinale, auch knapp mit 0-1, aber kommen tatsächlich weiter. Das hätte auch die Niederlande sein können. Waren es aber nicht und ja, also diese Nachbarschaftsfehde, nenne ich es mal, zwischen Deutschland und Niederlanden, die ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so auf dem Höhepunkt. Also Niederlande hat sich ja 2 Jahre vorher, du hast es vorhin schon erwähnt, ausgerechnet in Deutschland den EM-Titel geholt.
Und mit einem Traumtor von Van Basten,
genau,
muss man so sagen.
Zum Jahrhunderttor gewählten Tor von Marco van Basten. Und ich glaube, im Halbfinale haben sie gegen Deutschland gespielt und gewonnen. Mhm. Und dann kommt es ja zu dieser Szene, als sich Ronald Koeman danach mit dem Deutschland-Trikot so demonstrativ den Hintern abwischt.
Von Olaf Thon,
nachdem er das Trikot getauscht hat, wischt er sich damit demonstrativ den Hintern ab. Und das ist natürlich die ultimative Provokation. Und ja, Rudi Völler hat auch vor dem Spiel dann 1990, hat er vor dem Spiel gesagt, sowas wie, ja, da auf dieses Spiel haben wir jetzt 2 Jahre gewartet. Also die Deutschen sind richtig, richtig heiß auf dieses Spiel. Ja.
Und es hat auch wahnsinnig viele Geschichten in sich. Also um eine zu nennen, Jürgen Kohler 88 gegen Van Basten nicht gut ausgesehen bei dem Tor.
Da sprechen wir dann später noch über seine Leistung.
Genau, und es kommt ja dann auch immer wieder von Heribert Fassbender, dass Marco van Basten seitdem und Kohler ja zu der Zeit auch in Italien unterwegs als Spieler, also im Prinzip seit 2 Jahren bis dahin kein Tor mehr gegen Jürgen Kohler geschossen hat. Und auch in dem Spiel ja wohl Franz Beckenbauer bewusst Jürgen Kohler gegen van Basten gestellt hat.
Ja, also in der WM-Quali zu dem Turnier haben sie tatsächlich auch, waren sie in einer Gruppe Deutschland und Niederlande und haben 2-mal unentschieden gespielt. Aber so landläufige Meinung ist 1990, dass die Niederländer wirklich von der Klasse, die sie 2 Jahre vorher beim Titelgewinn hatten, bei der EM, dass sie da eigentlich spielerisch weit entfernt sind. Und ja, aber die Namen haben sie trotzdem. Und du hast vorhin schon genau Rüllit, Rijkaard und Van Basten erwähnt. Das ist ja die Milan-Achse. Und das ist auch wieder eine Begebenheit, die man nicht besser erfinden könnte, dass Rüllit, Rijkaard und Van Basten, die 3 Milan Stützen spielen auf der niederländischen Seite, und auf der deutschen Seite spielen die drei Interstars mit Matthäus, Brehme, Klinsmann, sodass du quasi innerhalb des Spiels noch ein kleines Derby hast von drei absoluten Leistungsträgern, und das Spiel findet natürlich auch noch in Mailand statt.
Ja.
Und das ist natürlich also der ideale Austragungsort für dieses Spiel. Und ja, also es ist sensationell, wie sich das dann so alles da zusammenfügt.
Also du hast es gerade gesagt, es gibt, also mir fällt auch auf Anhieb kein Spiel ein, was so viele Geschichten im Spiel dann auch noch hat.
Ja, also es ist wahnsinnig viel, also wahnsinnig aufgeladen, wahnsinnig viel drin, und du merkst auch, ich finde bei den Deutschen sogar noch mehr als bei den Niederländern, was es da geht. Da geht es nicht nur einfach um ins Viertelfinale einzuziehen, sondern da geht es einfach um mehr. Und das merkt man den Spielern absolut an.
Ja.
Dann kommen wir mal zur Aufstellung. Wie haben sich denn die Deutschen formiert vor dem Spiel?
Ja, also vom System her ist es mir bis zum Ende nicht ganz klar geworden, was gespielt wurde. Ich würde es jetzt mal so einteilen, wie ich es interpretiert habe. Aber wie gesagt, das war nie so hundertprozentig ersichtlich. Im Tor Bodo Ilgner, zu der Zeit ja auch unangefochten.
Krass, habe ich extra noch geschaut. Also zum einen, weißt du, wie alt er da war?
Bodo Ilgner? Ja, der wird Anfang, Mitte 20 gewesen sein.
23? So jung hätte ich ihn da nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Und ich habe dann auch geschaut, wann der zu Real gegangen ist. Weißt du das?
97, 98?
Ja, sowas? 96. Mhm. Und das finde ich eigentlich krass, dass ein Torwart vom ersten FC Köln mit 23 Jahren unangefochten Nummer 1 in der Nationalmannschaft ist und auch erst dann so viel später zu dem Weltverein geht. Also ja, ist schon bemerkenswert.
Also alterstechnisch hätte ich es jetzt schon so geschätzt, weil der ja 99 dann auch die Champions League gewonnen hat, erst mit Real. Ja, aber wie gesagt, zu der Zeit Köpke auf der Bank. Unangefochten die Nummer 1. Dann Libero Klaus Augenthaler mit der schönen Silberkette, ja, ganz klar. Dann die Vorstopper, Jürgen Kohler. Ja, und dann wird schon so ein bisschen, ich hätte da jetzt Thomas Berthold noch hingestellt.
Ja, so habe ich es auch.
Ja, dann so eine Art Dreierreihe mit auf den Außen links Andi Brehme, rechts Stefan Reuter und in der Mitte Guido Buchwald. Ja, dann Lothar Matthäus und Pierre Littbarski als so ein bisschen offensivere Mittelfeldspieler und vorne drinne Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. Und klar, haben wir schon gesagt, und hier auch der besondere Titel Teamchef Franz Beckenbauer.
Ja, auf der Bank Uwe Bein, der als Edeltechniker aber geopfert wurde, weil Beckenbauer eine Idee hat, die Holländer kommen zu lassen, die Niederländer kommen zu lassen und ja, ein bisschen defensiver zu stehen und vor allem auch die vorderen drei, also Van Basten und Hüllit der Außenspieler Fand Skip, die ein bisschen in den Griff zu bekommen, einfach weil sie ja mit dem 4-3-3, mit drei Offensiven, also mindestens drei Offensiven ja schon kommen. Und deswegen wurde Uwe Bein geopfert. Ja, für mich kriegt, ich vergebe ja immer für mich den Achaje, was machst du denn in der Aufstellung Award? Der ist für mich da ganz klar Stefan Reuter. Der also quasi im Endeffekt der Soltan Sebeskin Ehren-Award für großartige Nominierungen, die keiner verstehen kann. Nein, also Reuter ist fällt mir auch ehrlich gesagt das ganze Spiel nicht auf. Schön, dass er dabei ist, aber fällt mir irgendwie überhaupt nicht auf.
Absolut, gehe ich mit. Ich hatte vor dem Spiel, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, hatte ich das gleiche, oh Gott, in der Aufstellung, wie es dann gemacht wurde, was macht Guido Buchwald da? Und der hat mir dann, da kommen wir ja später noch zu, ganz schnell mal den Finger auf den Mund gelegt und hat gesagt, du bist ruhig, du hast keine Ahnung.
Ja.
Aber da kommen wir ja nachher noch zu.
Ja, und ich dachte auch so, wenn man dann so Augenthaler und Reuter nebeneinander sieht, da habe ich auch gedacht, das sind noch zwei verschiedene Generationen. Also die sind jetzt doch irgendwie, also Klaus Augenthaler fällt für mich aus diesem Ding völlig raus. Und ja, wenn man dann aber aufs Alter guckt, ist es tatsächlich auch so. Also Augenthaler ist zu dem Zeitpunkt 32. Wenn man dann die Innenverteidigung oder die Verteidigung generell nimmt, Kohler 24, Berthold 25, Reuter 23, nur Bremen noch mit 29, ein bisschen älter. Aber da ist er schon der Grand Seigneur mit Silberkette.
Ja, und es entlastet natürlich den zu der Zeit, wird ja auch Jahr später erster Weltfußballer, überragenden Matthäus im Mittelfeld,
ja,
der eine unglaubliche Dynamik hat.
Aber auch schon 29 zu dem Zeitpunkt.
Ja, und war mir auch nicht so bewusst, aber also eine Wahnsinnsdynamik, weil man den, also wir den ja in einem noch gesetzteren Alter erst kennen, wo er die Dynamik dann nicht mehr in Gänze so hatte, sondern
aber in Ansätzen ja schon noch, ja.
Ja, aber das sonst eher anders gelöst hat. Deswegen Augenthaler hinten drinne. Ja, und Jürgen Kohler. Also der Plan von Franz Beckenbauer ist ja relativ deutlich geworden. Thomas Berthold, ganz klar Manndeckung gegen Rüd Rüllit.
Ja.
Und Jürgen Kohler ganz klar gegen Marco van Basten.
Also wirklich Manndecker im ganz klassischen,
ja,
Sinn.
Ja.
Nach dem Motto, wenn er duschen geht, gehst du mit.
Mhm.
Die Holländer spielen hinten drin mit Van Breukelen, dann eine Viererkette, also im klassischen 4-3-3, Viererkette von links mit Van Tichelen, Koeman, Rijkaard, Van Erle, dann das Dreimittelfeld mit Jan Wouters, Witschke, Aaron Winter und dann die Dreierreihe, habe ich schon gesagt, Rüllit, Van Basten und Van Skip.
Und da, ich habe vorher angedeutet, ich habe ein paar Fragen eingebaut in die Kategorien.
Warum Gerald Fahnenburg nur auf der Bank sitzt?
Das ist natürlich eine Frage. Nee, also mir war nicht bewusst, dass Frank Rijkaard so weit hinten gespielt hat, also generell in seiner Karriere. Es ist Punkt 1 und Punkt 2, wie viele Holländer... Also ich dachte vorm Spiel, vielleicht auch mit einer bisschen Arroganz, naja, von den Holländern, da wird man schon irgendwie 10 von 11 kennen. Aber von Breukelen noch nie gehört. Van Aale noch nie gehört. Van Tichelen noch nie gehört. Also.
Ja, also gehen wir es chronologisch durch. Also Frank Rijkaard hatte ich auch eher auf der 6, hat er aber auch gespielt. Also ich glaube, das ist eher so gependelt zwischen IV und 6. Also da täuscht dich, glaube ich, deine Erinnerung nicht.
Also abkippender 6.
Abkippend, genau.
Ja.
Und ansonsten, ich glaube, bei Koeman dachte ich eigentlich auch, dass der eher so Richtung 6 beheimatet ist. Aber ja, weiß man nicht.
Den hätte ich als klassischen Libero eingeordnet tatsächlich.
Ja gut,
Ronald Koeman.
Kann ja sein, aber in den Niederlanden hat er nie mit Libero gespielt.
Ja.
Also aber im Verein so, kann er es ja gespielt haben, weißt du?
Ja, bei Barca war der ja.
Genau.
Auch zu der Zeit, glaube ich. Und da hatte ich den eher so als, aber die waren ja auch durch Johan Cruyff ja auch eher holländisch geprägt zu der Zeit dann auch.
Ja, also wenn man sich den Kader von Mailand zum Beispiel anguckt, wo Frank Rijkaard gespielt hat beim AC, da hat er im defensiven Mittelfeld gespielt.
Hm. Ja, so hätte ich das auch in Erinnerung gehabt.
Und Koeman tatsächlich bei Barca Libero, wie du richtig. Aber wie gesagt, in wird er dann angepasst in Nationalmannschaft. Und von den Namen her, ja, also Van Tichelen sagt mir nichts, Van Aale sagt mir nichts, Jan Wouters sagt mir was, weil er bei Bayern mal war. Aaron, ja, Winter sagt mir was,
ja,
der, ich weiß nicht warum, aber den kannte man irgendwie aus den ganzen Ajax-Zeiten. Witschke hat man, ja, auch schon gehört,
ja,
und diesen Van Skip habe ich aber auch noch nicht gehört.
Nee,
aber den dann, auch noch nie weißt gehört. Du, dann sind es drei aus 11, die man nicht kennt, also ist ein guter Schnitt. Dazu kennen, ja, wir Brian Roy und Gerald Fahnenburg auf der Bank. Ich denke, da kann man uns auch nichts. Und Danny Blind noch. Da kann man uns dann, glaube ich, auch nichts vorwerfen. So, dann kommen wir zum Spielverlauf. Spiel geht los. Sofort ist Feuer drin, habe ich das Gefühl.
Ja.
Gibt auch gleich auf die Socken gut. 7. Minute habe ich mir das erste Mal was notiert, dass Rüllit am linken 16er-Rand einfach gegen Reuter viel zu stabil ist und Reuter einfach an ihm abprallt. Das war eigentlich die einzige Szene, wo Reuter mir aufgefallen ist nach 7 Minuten.
Aber Rüllit muss man auch sagen.
Eine Maschine.
Schon eine Maschine, fuck, ne?
Eine richtige Alter. Maschine. Eine richtige Maschine. Und
wie er auch über den Platz so stolziert.
Ja, also ich so würde sagen, bisschen, er herrscht über den Platz. Also so. Ja,
auch aber immer geil, so ein bisschen also, Rasierklingen unterm Arm.
Ja.
So ein bisschen breiter Gang. Und
aber trotzdem gezeigt, Technik und ja, schöne.
Absolut.
Also Pele Wollitz wäre stolz auf ihn gewesen über die ja. Flugbälle, ja, die er ja. da, die Seitenwechsel.
Aber also, schon so, ich bin hier der Chef.
Ja. Ja, ja. Gut, war Capitano.
Ja.
Von daher auch zurecht. Rüllit flankt dann rein auf Winter und Bremen kann gerade noch so zur Ecke klären. Winter, gerade in der ersten Halbzeit, ist ein Muster, der aus dem Dreiermittelfeld, der ist, der immer in 16er reinrückt, nachrückt.
Und da ist dann auch das mit der Manndeckung von gerade von Berthold gegen Rüllit auf der Position dann so ein bisschen schief gegangen, weil Winter hatte ja, gerade so in den ersten 20, 25 Minuten niemand auf dem Zettel bei den Deutschen.
Genau, das haben sie überhaupt nicht gewusst, was sie da machen sollen, über diesen nachrückenden Spieler. Und das Problem war halt, dass Rüllit wirklich sich als Außenstürmer am Anfang positioniert hat und Berthold ihm halt auch wirklich dann hinterhergefolgt ist, was natürlich zur Folge hat, dass in der Mitte dann das kleine Loch ist. Und da ist Winter immer gut reingerückt, hat dann zwei gute Szenen.
Ja.
Einmal, ja, völlig frei am Fünfer, köpft er drüber nach 9 Minuten. Da hätte es tatsächlich auch schon klingeln können.
Ja, und Heribert Fassbender deutet es ja auch einmal an, das Unentschieden, was die Deutschen in der Gruppenphase gegen Kolumbien hatten. Gut, das haben wir jetzt nicht gesehen, aber da hatte Kolumbien wohl auch ein Einstürmersystem und die Holländer versuchen das so ein bisschen zu kopieren. Dass wirklich vorne nur Van Basten
ja.
drin ist und die anderen so ein bisschen ausweichen. Und da sind die Deutschen in ja der ersten halben Stunde eigentlich gar nicht mit zurechtgekommen.
Nee, null, was total verwunderlich ist, weil sie ja eigentlich 5 Defensive haben. Aber die 5 wissen nicht, wie sie sich organisieren sollen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, Holland ist dann am Drücker. Ohne jetzt noch, bis auf diese zwei Szenen von Aaron Winter, stehen eigentlich beide Abwehrreihen auch gut, also sowohl Niederlande als auch Deutschland.
Ja.
Und dann geht's eigentlich schon Richtung 22. Minute.
Ja.
Rudi Völler. Rüde gefault und das müsste jetzt mal gelb werden. Völlig korrekte Entscheidung, denn der Rudi wäre auf und davon gewesen.
Frank Rijkaard gibt die zweite gelbe Karte. Er hat schon eine, das heißt, er würde, käme Holland weiter aussetzen. Aber das möchte ich eigentlich heute nicht nochmal sagen.
Das hoffen wir alle nicht.
Freistoß für Deutschland. Da gibt es nochmal gelb gegen Rudi Völler. Der spricht doch gar kein Spanisch.
Das sind für mich so Entscheidungen von Schiedsrichtern, die ich nicht ganz verstehe. Da gibt es für ein relativ brutales Foul gelb und dann für ein Meckern praktisch dieselbe Strafe. Das sind Sachen, die ich nicht ganz kapiere und verstehe.
Hier sehen wir es nochmal. Völler schwer getroffen. Achtung! Und der Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein im Moment. Und jetzt muss der Unparteiische aufpassen, was Rijkaard da gemacht hat. Der Völler ist außer Rand und Band.
Nein, das kann nicht sein. Was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein.
Er gibt ihm Rot.
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Das ist unglaublich.
Zeigt er beiden oder nur dem Rijkaard?
Ich fürchte, er hat dem Rudi Völler Rot gezeigt. Und dem Rijkaard auch? Und Rijkaard auch.
Das ist ein Skandal. Der Rudi Völler ist dem Ball hinterhergegangen, aber er hat nichts Böses getan, wenn der Rijkaard ihn umgestoßen hat.
Ja.
Ein Beweis mehr, wie viel Nervosität in der Mannschaft drin ist, wie viel Polemik auch hier in der Partie ist.
Hier sehen wir Frank Rijkaard und hier Rudi Völler. Der war einen Moment richtig unkontrolliert, aber ich bin völlig Ihrer Meinung, das war nie und immer ein Platzverweis. Ein Skandal von Juan C. Lustau aus Buenos Aires.
Möchtest du einmal auch den Nachnamen des Schiedsrichters aussprechen?
Ich glaube, so gut wie Heribert Fassbender bekomme ich das nicht hin.
Kannst du, es war jetzt eine sehr lange Sequenz, kannst du mal von vorne das kurz rekapitulieren, was dir passiert ist?
Ja, also Angriff der deutschen Mannschaft, so über die halblinke Seite. Rudi Völler wird dann schon gut gelegt von Frank Rijkaard, ist klare gelbe Karte, ist vollkommen zu Recht. Dann gibt's Freistoß aus dem linken Halbfeld, kommt rein und Ball kommt dann Richtung Tor, Van Breukelen kommt raus und Rudi Völler geht so entgegen, zieht aber dann auch zurück, trifft den Torwart nicht richtig. Und dann schaukeln sich die Emotionen so ein bisschen hoch. Und dann sieht Rudi Völler auf einmal rot. Also beide haben ja gelb bekommen, vorher Rijkaard und ja. Völler. Völler wohl wegen Meckern, obwohl er kein Spanisch spricht. Das da muss der Schiedsrichter
aufpassen.
Aus Buenos Aires, das muss er nochmal aufklären. Kriegt Völler auf einmal rot. Ist in meinen Augen auch ein Skandal.
Ja.
Gar nichts gemacht. Also
wirklich nichts. Du kannst nicht weniger machen.
Nein, wirklich gar nichts. Ja, und das ist aber dann anhand, also klar, Ruud Gullit spuckt
Frank Rijkaard, Entschuldigung.
Frank Rijkaard, genau, spuckt Rudi Völler dann an. Die Szene kennt man ja auch, kennt jeder. Aber es ist auch ja nur, also für mich zumindest nicht hundertprozentig aufgeklärt, ob Frank Rijkaard jetzt dafür rot bekommt oder für irgendwas anderes. Also ob er vielleicht auch was gesagt hat, weil auch die Zeitlupen dann nicht so ergiebig sind danach, ja. Ehrlich zu sein. Beide gehen mit rot runter. Wie gesagt, Rudi Völler in meinen Augen wüsste ich nicht wofür. Es sei denn, er hat vielleicht, kann doch Spanisch und hat irgendein Schimpfwort gesagt. Das lässt sich natürlich nicht aufklären, aber Rijkaard für das Spucken, klare rote Karte, Völler, für mich ein absolutes Rätsel.
Ja, und also dazu, ich habe mir das extra nochmal so Punkt für Punkt auch rausgeschrieben. Es ist schon echt krass, weil also Rijkaard foult Völler, also kein absolut böses Foul, aber schon ein hartes Foul, kriegt dann auch gelb.
Ja. Das Foul hat halt da auch, das muss man, glaube ich, zur Einordnung nochmal sagen, das war gerade so eine Phase, da haben gerade die Holländer, aber auch die Deutschen ganz gut gehackt und der Schiedsrichter hat es verpasst, sowieso insgesamt, da kommen wir auch später nochmal zu, wirklich eine grottenschlechte Leistung abgeliefert hat, der hat irgendwann verpasst, früher mal gelb zu geben.
Die Szene eben, ja.
Genau, und zu sagen, Freunde, bis hierhin und nicht weiter, ihm ist es da so ein bisschen entglitten auch. Ja, du hast gesagt, es war kein böses Foul, aber klar, gelb halt.
Also. Ja, aber weißt du, es ist nicht irgendwie, dass er ihn auf Hüfthöhe tritt, aber er senzt ihn einfach um von schräg vorne. Hartes Foul, aber niemals rot, gelb, fertig.
Ja.
Und dort beim Weglaufen, das sieht man in den Live-Bildern dann nicht, aber dort beim Weglaufen hat er Völler schon in die Haare gespuckt. Also er hat ihn da schon in die Haare gespuckt. Das hat aber niemand außer Völler mitbekommen. Und deshalb regt sich ja Rudi Völler so auf, beschwert sich dann beim Schiedsrichter und sagt es und bekommt deshalb gelb wegen Meckerns.
Ja, und man sieht das ja auch nur in den Bildern, weil Völler sich da schon mal in die Haare greift.
Ich habe auf YouTube noch ein anderes Video gefunden, da sieht man eine andere Kameraeinstellung. Die hat man wohl nachträglich irgendwie noch gefunden, keine Ahnung. In der Übertragung hat man das nicht gesehen, aber es gibt noch eine andere, da sieht man es genauso deutlich wie nachher in der Wiederholung beim zweiten Mal, da, wie er ihm in die Haare spuckt. Also ganz klar spuckt er ihm da schon in die Haare, geht dann weg, Völler hinter ihm her und Rijkaard, und das ist halt der Gipfel auf dieser ersten Szene, als Völler auf ihn zugeht, Klinsmann geht gleich dazwischen und Rijkaard wird von Klinsmann so leicht weggeschoben, so wegen, ja komm, ist gut, weil Klinsmann das natürlich nicht mitbekommen hat. Und Rijkaard macht zu Rudi Völler so die Bla-Bla-Bla-Geste, so von wegen, ja komm, also jetzt, also provoziert ihn nochmal zusätzlich, nachdem er ihm in die Haare gespuckt hat und ihn umgehackt hat. Und das ist quasi das Ende der ersten Szene. Dann kommt der Freistoß und du hast gesagt, Völler zieht eigentlich zurück. Für meine Begriffe sogar Van Breukelen, der auch mega aufgeheizt ist, der zieht eher noch den Fuß wieder raus. Also der will eher noch Völler dann in der Luft treten, nachdem der weggezogen hat. Also ganz absurd. Und dann liegen beide am Boden und Van Breukelen regt sich auf und dann kommt Rijkaard schon wieder, beugt sich zu Völler runter und zieht ihn am Ohr. Ja. Also er zieht ihn richtig am Ohr, dann sagt Völler natürlich, okay, finde ich jetzt nicht in Ordnung, steht auf, dann kommt Rijkaard wieder und man sieht, das sieht man nicht auf keinem Bild oder auf keinem Video, aber ich finde, am Gesicht von Rijkaard sieht man an seiner Kopfbewegung, an seinen Augen, wo die hingucken, dass er ihm unten nochmal auf den Fuß tritt. Also weißt du, absichtlich den Fuß drauf stehen lässt.
Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, aber es ist durch die Bilder nicht belegt. Und ich finde ja auch, für alles, was du beschrieben hast, wenn Rudi Völler ihm dafür eine Backpfeife gegeben hätte.
Wäre es noch zu wenig.
Wäre es zu wenig und wäre vollkommen gerechtfertigt. Ja. Also wenn er sich dafür dann rot abgeholt hätte, klar. Aber es wäre aus dem Ganzen, was du beschrieben hast, eine vollkommen berechtigte Reaktion in meinen Augen gewesen.
Ja, und dann kriegen beide rot. Völler weiß man nicht warum. Und beim Weglaufen spuckt Rijkaard Völler noch das zweite Mal an. Und dann, angeblich, wie man so liest, gibt es ja auch kein Bildmaterial, und wie es aus Erzählungen überliefert ist, gab es wohl dann in dem Spielertunnel gab es dann wohl eine handfeste Auseinandersetzung, die nur durch einen FIFA-Mitarbeiter, wo Schlimmeres verhindert wurde, sonst hätte Völler ihm wohl wirklich aufs Maul gehauen oder es zumindest versucht.
Vor allem, also kriegt ja Rudi Völler zuerst die rote Karte, so kommt es zumindest rüber. Finde ich, dass Rudi Völler zuerst die rote Karte kriegt. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wofür Frank Rijkaard die dann gekriegt hat.
Vielleicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob er gelb-rot oder rot bekommen hat.
Auch da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hat er tatsächlich für dieses am Ohren ziehen, was du beschrieben hast, oder auf den Fuß treten oder so, gelb-rot bekommen und nicht für das Spucken rot. Ja, wie gesagt, das ist eine vollkommen unübersichtliche Szene in Gänze.
Ja.
Also von dem Foul, das zum Freistoß führt, bis zu den beiden roten Karten.
Ja, und dann, was man auch schon vorwegnehmen kann, der Schiedsrichter Lostau aus Argentinien.
Buenos Aires.
Der ist auch schon seit einigen Jahren, meine ich, verstorben. Also der hat sich auch wohl nie wieder zu diesem Spiel geäußert. Der ist danach, hat dann, glaube ich, auch, weiß nicht, ob der noch international gepfiffen hat, aber ist dann irgendwie auch komplett von der Bildfläche verschwunden und hat sich dazu nie wieder geäußert. Und irgendwann kam dann die Nachricht seines Todes. Und dann hat er quasi, wie man immer so sagt, das Geheimnis oder die Auflösung mit ins Grab genommen. Also es gibt auch keine überlieferte Wahrheit zu dem Ganzen von ihm selber.
Ja.
Ja, und generell zu der Situation. Ich hatte das Spiel, das haben wir auch erläutert, wir haben das Spiel beide zumindest nicht bewusst gesehen, aber trotzdem hatte ich diese roten Karten viel später erwartet. Also ich wusste nicht, dass es schon in der 22. Minute war.
Nee, ich habe vorher, als wir gesagt haben, wir machen das Spiel und bevor ich in die Recherche gegangen bin, das mache ich ja immer, wenn man so sagt, welche Erinnerungen macht man da dran, ne? Das mache ich immer, bevor ich anfange zu recherchieren, dass es nicht so verfälscht. Ja. Habe ich so gedacht, okay, das wird frühestens Ende der ersten Halbzeit. Also ich habe so gedacht, zwischen so 43. und 60. So hätte ich das verortet.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall in die zweite Halbzeit.
Ja.
Gut, dann geht das Spiel weiter. Und was hast du dann für Szenen auf dem Zettel?
Komischerweise fangen sich die Deutschen dann, finde ich, also ohne jetzt das Spiel total zu dominieren, aber die Deutschen werden ein bisschen griffiger, werden ein bisschen mutiger, aber insgesamt war ja die erste Halbzeit chancentechnisch auch eher übersichtlich.
Ja.
Aber sie kommen besser ins Spiel, übernehmen zumindest so ein bisschen die Spielkontrolle.
Ja, ich fand's auffällig, so gefühlt hatten beide Mannschaften im Mittelfeld wahnsinnig viel Platz, weil es immer an den 16ern eng wurde, weil irgendwie nicht mal, dass das Mittelfeld jetzt wahnsinnig schnell überbrückt wurde, so mit langen Bällen, aber man konnte da so irgendwie durchspazieren. Und das war dann, vor den 16ern hat sich's geballt, so als ob beide Mannschaften halt mit dann noch 5 Verteidigern und 4 Stürmern gespielt hätten.
Ja, was die Deutschen ganz gut gemacht haben, ab da waren so die langen Verlagerungen auf außen.
Ja.
Da haben sie immer mal Platz geschaffen und du hast es vorhin schon angesprochen, es wurde geschrieben und auch Heribert Fassbender sagt es dann später bei der Auswechslung von Klinsmann, bestes Länderspiel, Jürgen Klinsmann hat dann als alleinige Sturmspitze nach der roten Karte für Völler relativ viel Alarm gemacht vorne. Ist auch oft mal ins 1 gegen 3 gegangen und hat da auch mal den ein oder anderen frisch gemacht und ist wahnsinnig viel gelaufen vorne und hat da auch immer mal versucht, was zu kreieren. Ist in der ersten Halbzeit noch nicht oft gelungen, aber das war schon, finde ich, eine gute Leistung.
Ja, zu der ganzen Sache, da habe ich nachher noch einen längeren Monolog. Nee, keinen längeren Monolog, aber noch kommen wir nach dem Spiel dazu. Ja, bis zur 30. hatte ich auch irgendwie keine nennenswerten Chancen. Dafür will aber Heribert Fassbender die Aufklärung nochmal, ob Völler zu Recht oder Unrecht rot bekommen hat. Fragt dann auch bei sich den Redaktionsmitgliedern nochmal nach. Und weil die Wiederholung des Ganzen, es war ja dann doch eine recht lange Szene, habt ihr ja gerade gehört, und die Wiederholung des Ganzen musste dann abgebrochen werden, weil es eine deutsche Chance gab und wo man dann eben wieder ins Livebild gehen musste. Und kurz darauf sagt Fassbender dann noch mit offensichtlich versehentlich angeschaltetem Mikro, das mit der Wiederholung war toll, war die danach aus oder wie war das?
Haben wir die noch mal länger?
Aber das haben wir jetzt ja in unseren Zeitlupenfolgen echt schon das ein oder andere Mal gehabt, also eher öfter mal gehabt, auch mit Marcel Reif und so. Also das ist irgendwie, war da die Technik noch eine andere oder ich weiß es nicht, aber das kam da schon häufiger vor. Das hörst du halt gar nicht mehr.
Nee, ich habe keine Ahnung, aber da kommen wir auch später nochmal zu.
33. habe ich nur notiert, Freistoßflanke von rechts, Klinsmann spritzt dann am langen Pfosten Richtung Ball rein, verpasst knapp und beschwert sich dann, dass er am Trikot gehalten wurde. Und da dachte ich so, ja, klassischer Stürmerreflex, wurde natürlich gehalten. Aber ich fand, wenn man die Wiederholung sieht, dass er schon echt heftig gezogen wurde. Ja. Wo ich aus meiner Sicht sagen muss, kann man auch geben, den Elfmeter.
Ja, dann nehme ich es mal vorweg. Ich hätte es bei wäre Fahrradkette. Ja. Für mich ist es ein Elfmeter.
Ja, oder? Ja.
Weil ich glaube schon, dass Klinsmann, ob er ihn dann macht, andere Frage, aber an den Ball kommt.
Ja, wenn er nicht definitiv gehalten wird. Weil er verpasst wirklich um 30 Zentimeter.
Ja, und Klinsmann zu der Zeit in der Form macht den vielleicht auch.
Torwart kommt nicht raus, er wäre alleine da gewesen.
Ist jetzt nicht so abwegig. Und dann gibt's den Elfmeter, dann steht's vielleicht 1-0 für Deutschland. Also da hat's auf dem Zettel. Also für mich ist es einer.
Ja. 37. habe ich noch eine Szene als Littbarski rechts an der Torauslinie der Niederländischen im 16er schon Jan Wouters, was glaube ich, den Ball abjagt und Van Breukelen kam aber schon raus, also ja, entgegen, um den Rückpass von Wouters entgegenzunehmen. Rechnet natürlich nicht damit, dass der den Ball verliert und steht dann viel zu weit natürlich draußen und Littbarski flankt eigentlich super gut in den Rückraum, genau auf Buchwald. Und der schießt dann Volley aufs Tor, ein bisschen zu wenig Druck und Van Breukelen schafft es dann wieder rein. Ja. War ich noch ganz gut gemacht.
Was die Deutschen in der Phase eigentlich permanent gemacht haben, waren auch relativ viele Flanken, aber selten irgendwie in die Mitte, sondern immer so Torauslinie zu Torauslinie.
Ja, ja, ja. Also einfach, wo du danach wieder einen extrem weiten Weg Richtung Tor hast. Ja. Ansonsten, ich fand schon, dass man, also spielerisch, ich sag's andersrum, spielerisch hätte ich von den Niederlanden viel mehr erwartet, weil das ja eigentlich so schon die Ära war, aber ja, ab und zu wirklich ganz, ganz selten blitzt mal so eine Kurzpassstaffette auf, aber ansonsten fand ich das schon recht dürftig.
Auch unglaublich viele lange Bälle.
Ja.
Das hätte ich vorm Spiel.
Und da kommt ja keiner an.
Ja, eben. Das hätte ich vorm Spiel auch nicht gedacht. Also ich hätte die Holländer auch technisch besser erwartet. Ja, es ist so ein bisschen, wie du es bei der Aufstellung angedeutet hast, so ein bisschen vielleicht über den Peak drüber, den sie 2 Jahre vorher hatten.
Satt.
Ja, was heißt satt? Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Van Basten hat ja auch drüber geklagt, durch die lange Saison in Italien und auch die Champions League oder Europapokal der Landesmeister, wie es ja damals noch hieß, mit Milan, hat er ja auch schon von Anfang an drüber geklagt, dass er einfach platt ist.
Das hat man auch angemerkt.
Absolut. Ja, und vielleicht ging das Rijkaard und Rüllit auch so. Und das war ja die Achse von hinten nach vorne, die es vielleicht auch gebraucht hätte, um die ganze Mannschaft mitzuziehen in Topform. Ja.
Dann ist Halbzeit, keine Wechsel. Wie siehst du es dann ab der Halbzeit?
Ja, es geht so ein bisschen so weiter wie nach dem Platzverweis. Die Deutschen schon so ein bisschen Feld überlegen. Naja, und dann waren nur 6 Zeigerumdrehungen nach der Halbzeit.
Buchwald, wieder gegen Winter. Ja! Yeah! 2-0 durch Klinsmann! Super gemacht von Buchwald. In der 51. Spielminute. Franz, nur freu dich mal. Führt Deutschland mit 1-0. Toll gemacht von Guido Buchwald. Ist ja normal technisch kein sehr guter Spieler, aber in der Szene hat er mich an einen Brasilianer erinnert. Hier sehen wir es nochmal. Unhaltbar für Van Breukelen. Deutschland führt mit 1-0.
Ja, Franz, nun freu dich mal.
Ja, wie ist es passiert?
Ja, das war der erste Moment, wo Guido Buchwald gesagt hat, Jonas,
pst, ist gut jetzt.
Es reicht. Ja, Guido Buchwald in klassischer Linksaußenposition macht einen halben Übersteiger, flankt ihn dann relativ flach in die Mitte und Jürgen Klinsmann spritzt am linken Fünfereck rein. Und legten mit dem Außenriss Richtung Tor an Van Breukelen vorbei. Also Vorarbeit sensationell. Jürgen Klinsmann, richtig guter Laufweg. Dahin, wo ein Stürmer dann auch gehen muss vor dem Verteidiger. Ja, und leiteten dann quasi nur noch weiter ins Eck.
Also sehr technisch super gemacht.
Absolut.
Ja. Ehrenhafte Erwähnung natürlich noch, dass nach jeder spannenden Szene es im Publikum Kanonenschläge gibt.
Absolut, also
und die auch immer so bejubelt werden. So. Ja. Also, der Jubel ist eigentlich schon vorbei und dann wieder ja. Bumm, bumm. Bumm.
Und was danach auch, ich hatte ja mehrere Fragezeichen, hatte ich dir gesagt, und da ist ja dann auch nach dem Tor O-Ton von Heribert Fassbender, jetzt werden auf dem Platz Feuerwerkskörper gezündet. Da frage ich mich immer noch, welcher deutsche Spieler da Feuerwerkskörper dabei hat, um die auf dem Platz zu zünden.
Ja, ist schwierig. Also man ja, bleibt auch ungeklärt. Hat Heribert Fassbender bis heute auch noch nicht rausgekriegt.
Nimmt er auch mit. Nimmt er auch mit.
Irgendwann, ja. Ja, Spiel läuft danach eigentlich genau gleich weiter. Niederlande wieder ein bisschen besser im Spiel, haben dann auch mal eine Chance durch Wouters, der ja langen Pfosten aus spitzen Winkel vorbeischießt. War jetzt keine hundertprozentige, aber doch eine gute Chance.
Mateus, ja, aber wenn er den richtig trifft, er trifft den Ball ja auch nicht so ganz richtig, kann ja, schon halt, klingeln.
Ja, ja, kann klingeln, ist aber ein recht spitzer Winkel, also.
Ja.
Da ist dann natürlich Egner auch im Vorteil, weil er sich groß machen kann. Ja, Matthäus hat noch eine gute Chance, schießt aus 25 Meter, geht flach vorbei. Ja. Glaube ich auch, dass Van Breukelen da dran gewesen wäre.
Ja.
Ja, und in der 67. wechselt dann die Niederlande zum ersten Mal. Van Aale geht raus und Wim Kieft kommt rein, also Stürmer für Abwehrspieler. Wim Kieft ist, glaube ich, der, auf den Heribert Fassbender sehnsüchtigst schon seit Anpfiff gewartet hat. Weil den Namen sagt er, glaube ich, auch während der Übertragung noch 100 Mal. Wann der denn ja, endlich kommt und Dings hier auch hier, Karl-Heinz Rummenigge?
Er hat ihn mehrfach gefordert. Das muss man sagen, hat mehrfach gesagt, auch gerade nach dem 1-0. Jetzt muss Leo Beenhakker all in gehen und muss ihn bringen.
Ja, nach 51 Minuten.
Ja.
Das war mir dann auch ein Rätsel.
Das ist, aber ist klar.
Nein, aber tatsächlich diesen Wim Kieft muss man auch sagen, dass Franz Beckenbauer ihn tatsächlich auch schon von Anfang an erwartet hatte eigentlich. Aber
den ja, vielleicht dann nicht ja auch so war. Vielleicht ja auch für Van Basten.
Ja,
von Anfang aber
den
an.
Ja nicht raus.
Ja.
Ich denke eher für Skip. Van Skip.
Van Skip.
Oder wie Heribert Fassbender sagt, Van Schip. Und dann Karl-Heinz Rummenigge sagt, ich glaube, es heißt Van Skip.
Ja, ich bin da klassisch auf Heribert Fassbender Seite. Es ist Van Chip.
Van Chip, und so bleibt es auch.
Ja, absolut.
Dann eine Minute später, nach der Einwechslung, gleich eine Riesenchance für Holland. Rüdet setzt sich links mit 16er durch, legt dann in die Mitte ab und Van Basten muss eigentlich nur noch einen Fuß hinhalten und schießen. Aber dann kommt irgendwo der Kokser.
Jürgen Kohler, Fußballgott.
Und grätscht den so abartig gut weg.
Es gibt genau zwei Spieler, die jede Nacht von Jürgen Kohler träumen.
Du und Marco Van Basten. Ja,
dann gibt's drei. Mich, Marco Van Basten und Eric Cantona.
Ah, ja, ja.
Weil genauso wie er Marco Van Basten, es gibt noch eine Szene in dem Spiel, entnervt hat, hat er nur noch Eric Cantona im Rückspiel, im Halbfinale entnervt.
Und klärt noch auf der Linie damals, oder? War das das?
Ja, ja.
Ja, also Niederlande dreht jetzt auch auf, hat jetzt wieder viel mehr Offensivaktionen, hat auch wieder diesen, man merkt jetzt, dass ihnen dieser eine Mann mehr vorne drin sehr gut tut.
Ja.
Weil, wie gesagt, das Spiel spielt sich eigentlich eh nur vorne oder hinten ab, nie in der Mitte, deswegen ist es auch gerade egal. Ja, und deshalb Niederlande wieder mit mehr Offensivaktionen. Was hast du noch auf dem Zettel?
Ja, Jürgen Klinsmann geht dann in der 77. Auch ausgepumpt, weil, wie gesagt, vorhin auch wahnsinnig viel Wege gemacht hat.
Hat davor noch einen Pfostenschuss.
Genau, hat davor noch den Pfostenschuss.
Danach Jürgen Klinsmann-Sprechchöre.
Und hat auch gerade in der Zeit lebt das deutsche Offensivspiel von Klinsmann und Matthäus.
Absolut,
also, so groß eins, zweimal vielleicht noch Littbarski, aber eigentlich wollen außer Matthäus und Klinsmann da niemand mehr was.
Aber Matthäus weit weniger dominant, als ich erwartet hätte.
Ja, ja, absolut. Ja, dann kommt Karl-Heinz Riedle für Klinsmann. Ja, und dann gibt's zwei Situationen, da muss es 2-0 stehen für die Deutschen. Das ist einmal der Konter Littbarski-Breme, wo sie 2-1 laufen und dann Littbarski den Pass rüber so wahnsinnig schlecht
komplett
spielt.
Verkackt, ja.
Ja, und dann nochmal Riedle, der Pass auf Littbarski. Das waren die beiden Dinger, da muss es 2-0 stehen. Ja.
Dann gibt's
und dann
eine Ecke.
Kommt die Schlussphase.
Noch 6 Minuten, liebe Zuschauer. 1-0 für Deutschland und hat Eckball durch Littbarski. Guido Buchwald. Breme. Kommt sie drauf?
Ja, das war's!
Das ist der Sieg! Das ist das Viertelfinale. Lange hat sich Andi Breme zurückgehalten, um dann diesen Kunstschuss abzugeben. In der 85. Spielminute erzielt Andreas Breme das 2-0. Schön gestoppt und dann reingeschlenzt. Keine Chance für Van Breukelen. Ist übrigens ein Mann, von dem Franz Beckenbauer sagt, er weiß gar nicht, ob er besser links oder rechts schießen kann. In der Situation mit dem rechten Fuß besser.
Diese Kanonenschläge.
Die obligatorischen Kanonenschläge waren dabei. Aber gut, es war ja auch das Viertelfinale.
Ja.
Das war's.
Das ist das Viertelfinale.
Ja, Ecke Littbarski, die in Anführungsstrichen gefährlichste, weil alle gefühlt alle anderen davor hat Van Breukelen alle direkt runtergeholt. Ja. Also alle auch wahnsinnig schlecht geschossen. Ja, dann kommt der Ball zu Guido Buchwald, da sagt er das zweite Mal, bitte Ruhe jetzt. legt ihn zurück zu Andi Breme am linken 16er-Eck. Breme legt ihn sich noch einmal vor und schlänzt ihn dann mit rechts unhaltbar unten ins lange Eck.
Also wenn ein Schuss das Prädikat Schlenzer verdienen. Also wenn wirklich, ich glaube, für so einen Schuss wurde das Wort Schlenzen erfunden.
Ja, also das Ding ist wie gemalt.
Also auch mit Effet, das ist ja echt unfassbar.
Auch mit einer Bärenruhe,
ja.
Wie er sich das da passend auf den rechten Fuß legt und dann da ins lange Eck malt. Also sensationell gutes Tor.
Ja, und ist dann wohl die Vorentscheidung, zumindest sieht's danach aus. Und dann, ja, kommt aber doch die 89. Minute und Heribert Fassbender muss nochmal ein bisschen zittern.
Aber jetzt ist hier Jubel angesagt unter 40.000 Deutschen im Stadio Giuseppe Meazza im Mailänder Stadtteil San Siro. Und ich bin auch sicher, bei Ihnen zu Hause, 2:0 führt Deutschland durch Tore von Klinsmann und Andi Brehme. Und noch 2 Minuten zu spielen. Nur einer guckt mal ernst, das ist der Kaiser. Und jetzt gibt er auch noch einen Elfmeter nach dem Stolperer von Van Basten beim Duell mit Kohler. Also ich würde wetten, der Van Basten ist eher aus Schwäche gefallen, denn weil Kohler ihn da irgendwie attackiert, er hat sich einfach fallen lassen.
Er hat keine Chance, mal den Ball zu kommen. Nur man muss sehen, ob der Kohler ihn wirklich berührt hat. Aber dieser Schiedsrichter, ich hoffe, wir sehen ihn nicht mehr bei dieser WM. Höchstens als Kartenabweiser.
Kuhmann vertreten. Verletzt Bodo Egner. Und in der 89. Minute verkürzen die Niederlande auf 1:2, aber weiterhin 2:1 Führung für Deutschland. Aber was weiß ich denn, wie lange jetzt Herr Juan C. Lustau aus Buenos Aires nachspielen lässt. Das kann doch mal eng werden.
Also diese Sequenz hatte einfach auch kommentatorisch so viel Schönes. Also
wirklich. Allein schon dieses Marcel Reif-Eske erst so, oh ja, wir sind schon alle am Feiern und geil und dann, ich weiß ja nicht, wie lange er nachspielen lässt, aber ja. Wie soll es denn noch werden?
Also, das ist von A bis Z, beschreibt das auch für mich, das ganze, einfach das ganze Spiel.
Aus Kommentatorenseite.
Ja, absolut, absolut. Wobei ich da mit Kalle Rummenigge mitgehe. Ich hoffe auch, dass der Kollege aus Buenos Aires.
Kannst du den Namen vielleicht gerade nochmal sagen?
dass der auch nur noch als Kartenabreißer an der WM teilgenommen hat.
Als Kartenabreißer.
ja, also, aber
da fehlen mir die Worte, wirklich.
Um nochmal kurz zum Spiel zurückzukommen, es war. Ja, so wie Heribert Fassbender gesagt hat, es war im Leben kein Elfmeter. Also ich habe keine Berührung erkannt von Jürgen Kohler.
Und wenn, dann ist es halt, weil Van Basten ihn irgendwie einfädeln will oder so. Aber Van Basten schaut ja nicht mal auf Kohler und hat auch überhaupt keine Chance, an den Ball danach zu kommen. Er läuft einfach blind.
Im Leben kein Elfmeter. Also und Ronald Koeman schießt den dann gut, nimmt für ihn ja prägend gefühlt 40 Schritte Anlauf, um ihn dann nicht Vollspann in die Mitte zu hämmern, sondern gefühlt aus seiner Sicht links unten ins Eck zu legen. Irgendein als Antrag unterwegs.
Ja, war dann aber tatsächlich auch der Schlusspunkt. Also
was weiß ich denn, wie lange der nachspielt?
Ja, können wir Herbert Fassbender beruhigen. Danach war es aus. Und wie ist dein Fazit sportlicher Natur?
Erste Halbzeit wahnsinnig schlecht. Also das Spiel lebt halt insgesamt von dem, was wir am Anfang beschrieben haben. Ja. So von der Rivalität, Absolut. Von der aufgeheizten Stimmung, auch auf den Rängen. Also die holländischen Fans, die holländischen Schlachtenbummler.
Danke.
Wirklich wahnsinnig viel Alarm gemacht mit 2-3 Trompetern da drinne und mehreren Trommlern. Die Kanonenschläge, die man immer hört.
Ich glaube, die kommen von FIFA-Mitarbeitern, weil die kommen einfach bei jeder Gelegenheit.
Wahrscheinlich. Also es war schon insgesamt eine echt aufgeheizte Stimmung. Davon lebt das Spiel insgesamt auch. Wenn man so die deutsche Aufstellung liest, du hast ja auch schon gesagt, Uwe Bein geopfert, eher noch ein paar Defensive rein. So ist das auch. Von den Holländern so ein bisschen enttäuscht, weil man von den Namen halt mehr erwartet, auch gerade spielerisch. Aber insgesamt dann ein verdienter deutscher Sieg. Ja, ich glaube, das
würde ich auch sagen. Haben auch ein bisschen mehr Spielanteile, wenn auch nicht unbedingt viel zwingender, aber der Sieg geht in Ordnung, finde ich auch. Und eigentlich auch mit diesem einen Tor mehr, auch wenn der Elfmeter keiner war, aber grundsätzlich ein Torunterschied ist bei dem Spielverlauf völlig angemessen, denke ich auch.
Ja.
Wer ist für dich der Spieler des Spiels?
Mehrfach schon angesprochen, für mich Jürgen Klinsmann. Ich weiß nicht, ob es sein bestes Spiel im Nationaltrikot war, aber auf jeden Fall eines seiner besten. Ich finde, gerade nach der roten Karte für Völler, vorne als Alleinunterhalter, viel gelaufen, viel probiert, macht dann auch das 1-0 mit einem wahnsinnig guten Laufweg. Wenn vorne in den schwierigen Phasen einer was probiert hat, war es er im Zusammenspiel mit Matthäus. Der ist aber für mich auch ab und an mal untergetaucht. Deswegen klar, Jürgen Klinsmann für mich.
Ja, ich habe den anderen Jürgen Kohler. Mir fiel es gar nicht so leicht, jemanden rauszupicken, weil ich jetzt, ja, ich fand, so richtig rausgeragt ist niemand. Aber wenn man sich den Spielverlauf anguckt, fand ich schon, dass, also ja, Van Basten war entweder ein bisschen angeschlagen oder platt oder wie auch immer. Aber, und hatte ja dasselbe Schicksal wie Jürgen Klinsmann und macht es natürlich weniger gut auch. Aber Jürgen Kohler, es gibt unzählige Szenen, wo er wirklich, wenn es dann zum Zweikampf kommt, ihm den Ball wegnimmt, ihn schon vor der Ballannahme stört, den Ball irgendwie abläuft oder antizipiert und im Zweikampf immer am Mann ist, jeden Haken mitgeht und ja, ihm das Leben da wirklich extrem schwer macht. Und gerade weil auch dann eben Van Basten der alleinige Stürmer erstmal ist oder der alleinige zentrale Stürmer vorne ist, allein deswegen hat's die deutsche Abwehr aus meiner Sicht da auch extrem einfach gehabt, weil eben Kohler Van Basten komplett aus dem Spiel nimmt und dann dadurch absolut die Durchschlagskraft auch vorne fehlt. Das ist, ja, war in meinen Augen dann schon ein sehr großer Verdienst von Jürgen Kohler. Und deswegen habe ich ihn auch da genommen.
Ja, Kohler wäre meine zweite Wahl. Ich habe auch abgewogen zwischen den beiden. Und wen ich noch so kurzzeitig bedacht hatte, war tatsächlich Thomas Berthold, weil ich finde, dass er Rüd Rüllit jetzt gerade auch im Vergleich zu Kohler, weil Van Basten ja wirklich auch deutlich nicht so auf dem Peak war seiner Form. Ich finde auch Berthold hat Rüd Rüllit weitestgehend
absolut
sehr gut abgemeldet.
Ja, aber also auch das er war so nicht fit, drei. Der kam aus einer langen Verletzung, das hat man auch gemerkt, musste weite Wege gehen, weil er halt so, der hat einen riesen Raum bespielen müssen.
Ja.
Weil er im Endeffekt, also nominell war er auf links außen aufgestellt, aber im Endeffekt hat er ja schon eine Art Zehner gegeben, musste aber gleichzeitig auch noch über links außen präsent sein. Also der hat wahnsinnig viel Raum abdecken müssen oder bespielen müssen. Und das hat ihm dann auch recht, also ich fand schon recht früh in der zweiten Halbzeit war er da physisch einfach nicht mehr in der Lage, das mitzugehen.
Ja.
Geschweige denn nach dem Rückstand nach vorne hin nochmal anzutreiben. Da war er eigentlich schon kaputt. Ja, wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte alles ändern können? Du hast schon deinen vorhin angesprochen.
Ja, im Prinzip alle drei schon. Wie gesagt, einmal der Elfmeter, für mich war es einer. Dann geht Deutschland früher in Führung. Mal gucken, wie sich dann das Spiel entwickelt. Und dann die beiden Konterchancen vor dem 2-0 dann. Wenn du da das 2-0 machst, müssen ja die Niederländer noch weiter aufmachen. Vielleicht machst du dann das 3-0. Also das waren meine Momente.
Ja, ich fand es auch schwer, da was rauszuholen, weil ich fand, das war schon von vorne bis hinten dann eigentlich recht klar. Mhm. Also nachdem das erste Tor fällt, kommt eigentlich nicht mehr das Gefühl richtig auf, dass das hier noch schief gehen könnte. Und deswegen habe ich die roten Karten genommen. Weil bis dahin hatten eigentlich nur die Niederlande Torchancen und waren absolut spielbestimmend. Und nach den roten Karten hat sich das Momentum total zu den Deutschen geschwungen und ist dann auch nicht mehr weggegangen. Von daher war das so für mich der Moment, wenn es die roten Karten nicht gibt, dann läuft das Spiel ja so weiter. Und wenn die Holländer mit einer gesunden Aggressivität und nicht mit einer krankhaften Aggressivität da rangehen, dann können sie das auch mitnehmen und dann, also haben sie auf jeden Fall deutliche Feld- und Chancenvorteile. Und auch Guido Buchwald hat nach dem Spiel gesagt, dass die roten Karten den Deutschen definitiv mehr geholfen haben als den Niederländern.
Ja.
Oder andersrum, den Niederländern mehr geschadet als den Deutschen. Ja. Stimmen denn die Erinnerungen, die Schlagzeilen, das, was wir vorm Spiel schon besprochen haben, ja, wie das Spiel gesehen wurde, war es der Hassgipfel?
Ja, also ich finde ja.
Ja.
Ich meine, es gipfelte ja dann in der Spuckattacke oder vielleicht auch in der doppelten Spuckattacke. Gerade in der ersten Halbzeit hat mir ja vorhin noch schon, hat er Schiedsrichter aus Buenos Aires verpasst, früher da eine Stopplinie einzuziehen. Also gerade in der ersten Halbzeit ist schon viel Gehacke. Hauptsächlich auf niederländischer Seite, aber auch auf deutscher Seite. Also gab es ja auch eins, zwei Dinger. Und da absolut. Und auf den Rängen fand ich auch, also gerade die holländischen Fans haben da auch schon ordentlich Bambule gerade in der ersten Halbzeit gemacht.
Ja, also da sind wir bei, ich habe noch einen zweiten Punkt, den du auch vorhin auch schon besprochen hast. Da bin ich bei beiden Punkten nicht deiner Meinung. Also was jetzt so Kampf, Hass, Rivalität, sonst was angeht. Also ja, gebe ich dir recht, anfangs des Spiels, da gibt es dann schon ein paar härtere Fouls auch und da ein paar so völlig unmotivierte Grätschen. Aber ich fand, dass es sonst alles voll im Rahmen war. Jetzt mal Völlereikart davon abgesehen, das ist ja so ein Ausreißer, ja. Aber der Rest, ich fand, dass eher diese Vorgeschichten halt so darüber geschwebt sind. Und ich, für mich, ohne diese vielen Vorgeschichten, die es da gab und vielen Spielumstände, hätte man, finde ich, aus von so einer großen Rivalität gar nicht so viel gemerkt. Kann natürlich auch sein, dass man dadurch, dass das eben jetzt auch über die Jahre so aufgeladen ist, dass man da natürlich auch noch mehr erwartet hat. Das mag sein, aber jetzt so mit dem Status, den ich hatte, das Spiel zu schauen, fand ich es nicht so krass.
Nee, ich habe da tatsächlich eine andere Haltung. Also ich fand, auf der Tribüne ist es dem gerecht geworden. Gerade auch durch die ganzen Polenböller, die Band der Holländer und sowas, da glaube ich schon. Und dadurch, ich glaube, es wurde dadurch gebremst, dass Völlereikart so früh passiert ist. Weil sonst, wenn die Szene auch mit den beiden roten Karten, danach haben sich ja beide Mannschaften spürbar auch zurückgenommen, auch in Zweikämpfen. Wenn das nicht gekommen wäre und der Schiedsrichter da halt nicht gezwungen wurde, halt rot zu geben, einmal gerechtfertigt, einmal ungerechtfertigt, wäre es, glaube ich, noch in eine ganz, ganz andere Richtung ausgeartet. Weil bis dahin hat er ja auch keine Stopplinie reingehauen. Deswegen, glaube ich, war es nur in Anführungsstrichen dem Umstand geschuldet, dass das nicht noch in andere Richtungen ausgeartet ist. Und deswegen finde ich schon, hat's erfüllt.
Ja, okay, also das finde ich tatsächlich eine interessante Deutung und hatte ich so jetzt nicht mir Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du es so sagst, ja, doch, ist wahrscheinlich was dran. Nichtsdestotrotz bedeutet es ja, dass die Rivalität in der 22. Minute endet und es 68 Minuten ohne gibt. Also, daher, ja. Aber ja, es ist absolut, absolut plausibel, dass das der Grund war, warum das dann nicht so weiterging, beziehungsweise dass ohne die roten Karten dann wir das über einen viel längeren Zeitraum so gesehen hätten. Ja, und die zweite Geschichte, wo ich dir auch nicht zustimme, ist diese Klinsmann-Story vom besten Länderspiel, die sehe ich gar nicht. Also was ich sehe, ist total bemüht, aber auch immer unglücklich. Also das, was du sagst, er geht dann gegen drei ins Dribbling oder schirmt gegen zwei den Gegner super ab, wartet, bis jemand nachrückt und spielt dann einen Fehlpass. Oder er kommt eben nur so ganz fast an Abpraller oder an einen super Steilpass und alles schon so, oh, aber er kommt eben so fast nicht hin. Und natürlich hat er viele Niederländer beschäftigt, aber ehrlich gesagt, so richtig viel draus entstanden ist da nicht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er völlig alleine und teilweise auch aussichtslos da vorne war. Aber ja, also der Vollständigkeit halber noch der Pfostenschuss, ja. Aber ansonsten bemüht und engagiert und total, viel gelaufen, total. Aber es bringt am Ende wenig, wenn also so richtig ja, gefährliche Aktionen nicht daraus springen.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Durch die relativ defensive Taktik der Deutschen rückt halt außer Matthäus und rudimentär mal Litbarski halt niemand nach, mit dem er denn noch spielen kann. Und da, finde ich, macht er dann gegen die niederländische Überzahl relativ viel draus. Also hält auch viele Bälle, die er dann auch teilweise weit zurückspielen muss, weil halt niemand nachrückt. Beste Länderspiel, wie gesagt, das ist auch nicht, habe ich auch nicht gesagt. Aber
ja, ich weiß, aber das ist also die Storyline, die erzählt wird. Und zwar auch heute noch.
Ja, ich finde, für die Möglichkeiten, die er hatte vorne, war es sicherlich eines seiner besten. Das Beste, ist auch nicht meine Meinung, aber eins der besten. Und er haut wirklich alles rein. Deswegen muss er in der 77. auch raus, weil da war er am Limit. Und er macht halt auch das wichtige 1-0. Und er macht halt jeden Laufweg mit. Also er gibt halt auch nichts verloren
total
im Spiel.
Wie gesagt,
und
aber manchmal auch so irrational. Weißt du, der geht dann, geht dann auch auf Bälle drauf. Ja, okay, weißt du, von der Fernsehperspektive sieht man es, aber trotzdem, er geht auch auf Bälle drauf, wo schon sehr klar ist, dass er da keine Chance mehr hat, irgendwas zu. Also weißt du, er geht nicht. Man sagt ja, man muss auch viele Wege, als Fußballer geht man viele Wege umsonst, ja, aber er geht viele Wege unnötig.
Ja, wobei dadurch müssen, also ob sie hätten es vermutlich ohnehin gemacht, so wie das Spiel auch sonst gelaufen ist, aber dadurch müssen die Niederländer auch viele Bälle unkontrolliert hinten rausspielen, die du dann gerade mit den vielen Defensiven besser verteidigen kannst. Und er gewinnt ja auch erstaunlich viele Dribblings.
Ja, aber wie gesagt, aber wirklich extrem oft ist der Ball danach dann trotzdem weg, weil er dann noch den dritten wegmachen will, weil halt auch vielleicht niemand kommt, ja, mag alles sein. Also, nicht falsch verstehen, ich sag nicht, dass Jürgen Klinsmann ein schlechtes Spiel macht, um Gottes Willen. Der macht ein gutes Spiel für die Verhältnisse, die er hat, aber das ist für mich dann wiederum Grundlage der Bewertung,
ja.
Ob das so, also wie gesagt, diese Storyline, die heute noch besteht, dass das Jürgen Klinsmanns bestes Länderspiel war, da muss ich dann sagen, wenn das sein bestes Länderspiel war, fänd ich krass.
Also ich verstehe, was du meinst, kann ich auch mitgehen. Ich habe, ich muss sagen, so bewusst könnte ich wenig Länderspiele von Jürgen Klinsmann so nacherzählen. Was vielleicht noch so am präsentesten ist, ist die EM 96.
Ja.
Und zumindest da
macht er gegen Tschechien in der Vorrunde schon ein überragendes Spiel. Gegen Kroatien macht er ein gutes Spiel, gut wird dann verletzt.
Ja, aber er macht gegen Tschechien ein besseres Spiel, aber sonst gegen niemanden ein besseres als da.
Wann macht er,
meiner Ansicht,
wann macht er dieses eine geile Tor, wo im Außenriss den so oben einschweißt? War das gegen Tschechien oder war das ein anderes? Also Vorrunde.
Das war gegen Tschechien, meine ich, ja.
Ein bombastisches Tor. Naja, also wie gesagt, mir geht's einfach um diese Überhöhung des Ganzen und dieser Superlativ von wegen bestes Länderspiel, da ja, würde ich jetzt nicht mitgehen. Was ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, wenn wir auf das Spiel schauen?
Da habe ich einiges.
Habe ich auch einiges.
Also als allererstes diese absolut geilen Torwarttrikots, sowohl von Van Breukelen als auch von Bodo Ilgner.
Ja.
Also beste. Mir fällt kein besseres ein. Richtig, richtig gut. Dann ganz klar, Heribert Fassbender hat mich das ganze Spiel über mitgenommen. In jeder Aktion war ich bei ihm. Und dann habe ich mich aber wirklich die ganze erste Halbzeit gefragt, wer der Co-Kommentator ist.
Echt?
Also, ja. Am Anfang dachte ich, okay, so ein bisschen rheinischen Einschlag. Da dachte ich kurz, es wäre Berti Vogts.
Der sitzt aber auf der Tribüne übrigens.
Ja.
Nachher neben Völler.
Dann dachte ich, Nee, neben Völler sitzt
Niersbach.
Niersbach.
Ja, aber Vogt sitzt, glaube ich, vor ihm, schräg vor ihm.
Mhm. Dann dachte ich, es wäre Rainer Bonhoff. Und dann bin ich drauf gekommen, nee, das könnte auch Kalle Rummenigge sein. Und der war es ja dann. Also auch dieses Rätsel hat mich die ganze erste Halbzeit begleitet.
Ja, das wusste ich tatsächlich. Dass der die ganze WM, glaube ich, auch Co-Kommentator war.
Ja, und dann das Zusammenspiel Heribert Fassbender und Karl-Heinz Rummenigge. Welt. Also wirklich absolute Sensation. Was ich dann noch bemerkenswert fand, also ich meine, heutzutage ist ja normal, dass wenn du als Schiedsrichter irgendwie zur EM, WM fährst, dass du dann halt auch deinen Linienrichter mitnimmst.
Oh ja, stimmt.
Das war ja offensichtlich nicht der Fall, weil Zitat Heribert Fassbender.
Beschäftigt ihn lange, ja.
Ja, ja, der Linienrichter aus dem Fußballentwicklungsland USA. den hat er ja ganz stark auf dem Kieker gehabt, ja, weil der mit Abseits eher auch wenig am Hut hatte.
Ja. Kennt er ja gar nicht.
Nee, das, also das hat mich wirklich auch beschäftigt, dass das nicht so ein eingespieltes Team ist. Dann, dass die Rückpassregel, dass es die 1990 noch nicht
gab. Das habe ich auch notiert, ja. Wird 92 erst eingeführt übrigens.
Wahnsinn. Und auch ganz oft, dass ein Ball zurückgespielt wird und die Torhüter den so nur knapp nach vorne patschen und dann mit dem Fuß weiterspielen. Genau, ja. Also wie oft das vorkam.
Ja, ja, voll geil.
Total geil. Und dann, wie in jeder älteren Zeitlupe, die wir machen, natürlich die Bandenwerbung. Und da die erste Halbzeit ja so ein bisschen schleppend vorangegangen ist, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was die JVC Super VHS ist.
Also JVC ist so ein Elektronikhersteller, die waren lange
auch bei... Aber was die Super VHS ist?
Ja, das ist wahrscheinlich, vielleicht ist da mehr, also kann man mehr aufnehmen, also mehr Kapazität. Oder also noch schärfer.
Das hat mich auch wieder mitgenommen, die Bandenwerbung, ganz klar.
Super VHS. Ja, ich fand's geil schon am Anfang, dass auch damals schon diese geilen Intros gab, der Spieler, also wenn dann die Aufstellung kommt. Und heute ist es ja meistens so, irgendwie die laufen dann so zwei Schritte in die Kamera, verschränken so die Arme und so. Und da war das aber noch so richtig schön amateurhaft, weil im Hintergrund, die standen offensichtlich in einem Tor drin, weil man nur die Oberkörper gesehen hat und ein Tornetz im Hintergrund.
Ja.
Und dann standen die so drin und ich fand, die Spieler haben so geguckt oder sich so verhalten, als hätte jemand zu ihnen gesagt, so, ich mache jetzt ein Foto und aus Versehen auf Video gedrückt hat. Und die, weißt du, versuchen das Lachen zu halten oder die Mimik zu halten.
Ja.
So sah das immer aus, großartig. Rückpass hatte ich auch drauf, gesagt habe ich auch schon, Spuckattacke und rote Karten fand ich, also hatte ich so früh, 22. nicht auf dem Zettel. Dann Matthäus noch auf der 10. Du hast schon gesagt, wir kennen ihn eigentlich eher im älteren Semester und da war er dann ja eigentlich auch immer Libero.
Ja.
Da aber noch klassisch 10. Und großartig auch am Anfang, der Schiedsrichter hält das Spiel an, also gibt es einen Einwurf und er unterbricht dann das Spiel, weil Frank Rijkaard sein Trikot nicht in der Hose hat.
Ja.
Und dann klärt uns Karl-Heinz Rummenigge auf, dass das anscheinend bei diesem Turnier eine Regel war, dass man das machen muss. Und dann hat der Schiedsrichter auch wirklich vehement darauf hingewiesen. Schiedsrichter Juan Carlos Lostau.
Aus Buenos Aires.
Aus Buenos Aires. Das fand ich schon ganz cool. Was ich auch sehr geil fand, es gab immer wieder eine Kameraperspektive, die ich von heute gar nicht kenne. Und zwar ist die so, kommt so schräg von oben auf Höhe der 16er-Linie, wie so aus dem Oberrang.
Ja, ja.
Und die dann aber steif bleibt, also sich nicht bewegt. So statisch. Und ich fand es aber ganz geil. Also so zwischendurch, wenn da so ein Angriff im Strafraum läuft, fand ich die Perspektive teilweise echt ganz geil. Also ein bisschen FIFA-mäßig, aber echt geil.
Mhm.
Hat mir gefallen. Dann zu Video noch. Es gibt auch offensichtlich 1990 schon das Phänomen, dass Zuschauer auf der Stadionleinwand gezeigt werden und dann auf einmal das Spiel komplett ignorieren und wie wild zu winken anfangen. Was dann für mich auch wieder, das haben wir auch öfter in den Zeitlupen aus der Kategorie, früher war dann eben doch nicht alles besser, weil es das auch da alles einfach schon gab. Also es ist so moderner Fußball, war 1990, gab es sowas auch schon. Ja, und dann kommen wir halt schon zu Heribert Fassbender. Also am Anfang fand ich es noch lustig. Aber es ist wirklich ganz, ganz unangenehm parteiisch. Also ganz unangenehm parteiisch fand ich's. Er spricht wirklich im Prinzip durchgängig von der deutschen Mannschaft als wir. Er spricht Franz Beckenbauer immer mit Franz an, also von Anfang an.
Oder dem Kaiser.
Oder der Kaiser. Und er sagt auch immer sowas wie, vorhin hatten wir es auch mal, ja Franz, nun mach doch mal, freu dich doch mal und alle machen was, nur der Franz nicht. Und vorm Spiel sagt er dann, ja und ganz besonders für Franz Beckenbauer muss man das heute gewinnen. Und ich denke, was hat er denn mit ihm? Was hat er denn mit ihm? Also irgendwie will er ihn total ankumpeln, ganz, ganz schlimm. Dann sagt er natürlich auch noch am Schluss des Spiels, schickt den Schiri ganz schnell zurück in die Pampa. So, okay. Dann soll er nur noch als Kartenabreißer arbeiten. Also so völlig unsachlich auch. Also zu der unangenehmen Parteilichkeit dann auch noch eine absolute Unsachlichkeit. Und dann schreit er auch einmal an die Bremer, spiel den Ball ab jetzt, du. Also wirklich, ich fand's echt an der Grenze zum Unerträglichen.
Also mich hat er mitgenommen.
Komplett. Ja, das weiß ich ja, dass er dich mitnimmt. Aber ich, wie gesagt, am Anfang auch, aber er hat es dann irgendwann überrissen. Also es war zu viel.
Weißt du, das ist so, du hast schon 4 halbe getrunken.
Ja.
Es wird so langsam leicht unangenehm.
Ja. Und der Onkel hört einfach nie auf zu reden und zu trinken.
Genau. Ja. Es ist auf dem Familiengeburtstag. Ja. Der Onkel ist gut dabei und erzählt Geschichten von früher. Und ja. So war das.
Genau so war das.
Oh. Zusammen mit seinem Freund aus Paderborn oder Lippstadt oder Lippstadt, wo er herkommt. Lippstadt.
Ja. Ja. Dann hat mich aber, also ein bisschen Entschädigung war dann danach, dass, ich weiß nicht, ob du direkt nach dem Abpfiff noch ein bisschen weitergeschaut hast.
Klar.
Und absolut hochgezogen hat mich das Tribüneninterview von Jörg von Torra mit Rudi Völler, der dann auf der Tribüne war und der sich so lässig auf diese Brüstung lehnt und Jörg von Torra ein Interview gibt nach dem Spiel.
Mit dieser geilen Jogginghose.
Alter, Hammer. Hammer. Und einfach so, heute undenkbar, ja? Der lehnt sich so locker über die Brüste und so, ja gut, alles
gut. Ich habe jetzt gar nichts gemacht.
Ja, ja, ja.
Also, ich weiß auch nicht.
Ich fand's großartig. Das hat mich
absolut. Auch mit dieser, was war es so?
So türkis-weiß, ja.
So, ja, genau, so hellblau-türkis-neon.
Also ich glaube nicht, dass es die offizielle die Einkleidungsstil der Mannschaft war.
Naja, wobei die Aufwärm-T-Shirts.
Die waren auch geil, die waren lila, waren Hammer.
Ne, rot waren die.
Ah, rot, stimmt, so dunkel. Ja. Aber nee, lila hatten sie auch so Präsentationsshirts. Mhm. Ja, gut gealtert. Welche Erinnerung besteht denn dein Reality-Check heute?
Ja, das ist klar eine, die mit dem Spiel zu tun hat, aber auch darüber hinausgehend Jürgen Kohler, Fußballgott, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, Cantona ist ja jedem Dortmund-Fan dann ein Begriff, aber wie er die zweimal da auch Van Basten einfach immer noch sein Oberschenkel oder Kopf oder Brust oder Schulter dazwischen bekommt, um einfach so einen Ball, der sonst safe einschlagen würde, wegzukriegen, dass der das auch mit seinen Jungen, du hast ja vorhin gesagt, 23 oder 24 Jahren.
Ja, 24.
Wahnsinn. Das ist extrem gut gealtert.
Ja. Bei mir ist es auch ein Spieler und zwar Jürgen Klinsmann tatsächlich. Nämlich die Erinnerung an Klinsmann als echt geilem Spieler. Also ich hatte ja mein erstes Trikot von Bayern, war ja mit Klinsmann damals. Und dann hat man sich ja eine Zeit lang auch so ein bisschen geschämt, ja, nach dem zweiten Gastspiel in München. Charakterlich sicher nicht der leichteste Mensch, aber jetzt rein spielerisch von der Art her wäre der auch heute noch ein absolut geiler Stürmer. Beweglich, kämpft ohne Aufhören, auch in aussichtslosen Situationen, ist abschlussstark. Also eigentlich ein kompletter Stürmer.
Ja.
Und also wirklich geil, wie er auch immer dazwischen spritzt. Also so ein bisschen hat es mich tatsächlich auch an Klose erinnert, so von diesem, von dieser Spritzigkeit, dass man so, wie man zum einen auf einen Verteidiger drauf geht und so einen Ball wegspitzelt, aber auch Ballführung und dieses vom Verteidiger wegschleichen mit so ein, zwei schnellen Schritten hat mich schon auch oder ja, vielleicht auch eher andersrum, dass Klose einen an Klinsmann erinnert, aber fand ich, hat Ähnlichkeiten.
Ja, und tatsächlich vielleicht technisch noch einen Ticken stärker als Klose.
Ja.
Würde ich schon. Ja,
kann schon sein.
Ja.
Und dann habe ich noch notiert, die deutschen Trikots, einfach der Chronistenpflicht wegen, sind natürlich auch eins der Vorbilder dieser ganzen Adidas-Retro-Welle, ja, und natürlich auch eine Inspiration für unser Gegenpressing-Logo. Von daher geil.
Danke, Adidas.
Danke, Adidas. Falls ihr unseren Podcast sponsern wollt,
ruft an.
Nur mit Jürgen Klinsmann. Schlecht gealtert, was fällt denn durch den Reality-Check?
Ja, bei mir tatsächlich die niederländische Mannschaft. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, als ich gelesen habe, oder gut, das hatte man ja auch auf dem Schirm, Rüllit, Van Basten, Rijkaard, dachte ich, geil. Das wird schöner Fußball.
Da geht was.
Da geht was. Ja, war ja dann eher nicht so. Und das ist komplett durchgefallen durch den Check.
Ja, ich habe, muss man einmal ums Eck denken, meine Erinnerung, die durch den Reality-Check fällt, ist Rummenigge als Experte. Nämlich, ich fand ihn im Gegensatz zu heute extrem sachkundig, fachlich gut, angenehm und auch gute taktische Beobachtungen und vor allem sachlich. Fand ich gut. Also,
ja,
hat absolut mir gut gefallen. Und ja, genau, wie gesagt, fällt halt durch, weil ist halt heute nicht mehr so.
Ja, absolut so. Ich habe mir dann auch gedacht, so seine ganzen Nachfolger, Klopp, Schweinsteiger, Sandro Wagner und wer so alles, also Thorsten Matuschka möchte ich auch so vornehmen. Ja, das war sehr angenehm.
Ja, und hat auch gerade am Anfang echt häufig den absolut unsachlichen Herbert Fassbender so ein bisschen eingefangen, wenn er wieder gesagt hat, oh, hier wieder dies und das, und dann sagt der Rummenigge, ja gut, müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, wie es war. Aber kann natürlich auch sein, das ist wegen dem und dem. Und dann war es auch so. Und da hat er ihn tatsächlich ein paar Mal eingefangen, fand ich noch gut. Und was ich auch stark fand, das hätte man eigentlich, gehört es noch zu, was aus heutiger Sicht bemerkenswert ist, dass sie sich ja siezen.
Ja. Wobei Fassbender am Anfang einmal Kalle sagt.
Ja, da gut, bin aber
ich ja dann auch erst auf Rummenigge gekommen, tatsächlich.
Er kennt sie ja auch alle. Er kennt ja auch den Franz recht klar gut.
Und an einer Stelle muss ich dir widersprechen. Ich glaube, dass der Kartenabreißer tatsächlich von Rummenigge kam.
Nee, ziemlich sicher nicht.
Ja, glaube ich schon.
Ich habe es analysiert. Sprechproben genommen.
Ja.
Es muss von Fassbender kommen. Nee, ich glaube wirklich, dass es von Fassbender kam. Aber es stimmt, es ist nicht eindeutig.
Ja.
Aber ich glaube, durch dieses harte R, macht Rummenigge nicht so extrem, meine ich. Aber ja,
ich fand es da halt nicht so hart bei Viertelfinale.
Das ist das Viertelfinale. Und 10 Sekunden später, oh Gott, wieder noch Nachspiel. Also man weiß es ja auch nicht, wie lange noch Nachspiel ist. Das ist ja wieder alles offen. Das ist jetzt
ein komplettes Rätsel, wie lange der Schiedsrichter aus Bonn das alles nachspielen lassen möchte.
Der Schiedsrichter Juan C. Los Tau. So.
Also, aber nur kurz noch, es hat so ein bisschen was von der 11 Freunde von dem Comic hinten immer. Ja.
Günter Hetzer.
Ja, da erinnert das total dran.
So, die Nachwirkungen des Spiels.
Ja, Deutschland, es schließt sich jetzt so ein bisschen zu meiner Einleitung bei der Aufstellung. Auf Jahre unschlagbar war der ja, so das, was daraus mitgenommen wurde, wenn die ostdeutschen Spieler dazukommen. Er hat ja auch Franz Beckenbauer relativ offensiv geäußert. Wenn man sich mal überlegt, wer dazu potenziell gekommen ist mit Sammer, mit Ulf Kirsten und Co., hätte man natürlich als Weltmeister auch davon ausgehen können. Bei der EM 92 lief's ja auch noch relativ gut. Hat dann überraschend das Finale verloren gegen Dänemark als Nachrücker. Also Dänemark als Nachrücker. Ja, WM 94 war dann ja eine Blamage. Man hat sich schon durch die Gruppenphase und durch das Achtelfinale gegen Belgien eher so durchgequält. und ist dann gegen Bulgarien raus. Gut, 96 dann der Peak mit dem EM-Titel. 98 wieder schlecht. Also man kann es zusammenfassen, die EMs liefen danach gut bis 2000, die WMs eher nicht so.
Ja, ich habe es mir so notiert, das letzte große Hurra vor den bleiernen Jahren, mit Ausnahme EM 96, weil entweder immer früh aus den Turnieren ausgeschieden oder halt grausam gekickt, weil 92 haben sie, also war auch kein guter Fußball 92, was ich finde, es war auch so, sich so irgendwie ins Endspiel gewirkt. Und du hast gesagt, trotz dieser Ankündigung von Beckenbauer, die Mannschaft müsste auf Jahre hin unschlagbar sein. Und die EM 96 ist tatsächlich eher so wie ein, wenn man irgendwie noch den fünften Kaffee trinkt, der pusht einen noch einmal hoch und danach geht's aber noch viel weiter runter. So war das ein bisschen auch, weil danach, also da ist ja dann wirklich lange Jahre lang Grausamkeit.
Ja, und auch ohne dem Hörerwunsch, den wir ja vermutlich im Oktober erfüllen, die Sondersendung zu 96 zu machen, vorzugreifen, war das ja auch nicht immer mitreißender Fußball, gespielt wurde. Ja, und 92, da komme ich jetzt dazu, bei den Niederlanden, wie es da so weitergegangen ist, die waren 92 im Halbfinale. Da muss man aber auch bei der EM 92, um auch Deutschland nochmal einzuordnen, dazu sagen, da gab es nur zwei Vierergruppen bei der EM und die ersten beiden sind weitergekommen ins Halbfinale und dann im Finale, also nicht so wie heute, dass 40 Mannschaften und dass es 70 Runden gibt.
Ja.
Da ist Deutschland auch nur in Anführungsstrichen als Gruppenzweiter dann weitergekommen in der Niederlande-Gruppe, die als Gruppenerster weitergekommen sind. Und sind so dann ins Finale gekommen mit nur einem K.O.-Spiel dann. Und bei der WM 94 sind die Niederlande auch im Viertelfinale rausgeflogen gegen Brasilien.
Ja, aber danach eigentlich immer, ich glaube, bis auf noch einmal waren sie immer im Halbfinale bis 2010.
Ja.
Also eigentlich gute Jahre gehabt, muss man sagen, aber wenn halt auch nie ein Titel dabei raussprang, weil sie hatten echt gute Generationen danach. Und das ist sicherlich so ein Versäumnis, sagen wir mal, dass zwischen 74 und 2010 hatten die Niederlande eigentlich durchgehend immer gute Namen dabei. Würde ich jetzt mal so grob sagen.
Ja.
Also zumindest waren so gut bestückt wie kaum eine andere Nation weltweit.
Ja, das ist so ein bisschen das Belgien-Phänomen der letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre.
Ja, aber diesen Wesen sind immer Geheimfavorit. Holland war ja nie Geheimfavorit, sondern die waren ja immer wirklich Favorit.
Ja, aber sie haben es halt nie dann aufs Parkett gebracht, ne?
Ja, aber gut, zumindest schon immer in die Finals. Also sie waren ja in den Finals, 74, 88 holen sie dann immerhin den EM-Titel.
Ja, aber sie haben es nie zu Ende gespielt, außer 88.
Ja, genau.
Ne?
Und 2010 dann auch noch und so. Also sie haben einfach den WM-Titel nie geholt und den hätten sie mal holen müssen. In den ganzen Jahren hätten sie den auf jeden Fall holen müssen. Der Vollständigkeit halber muss man ja auch noch sagen, dass Deutschland natürlich dann im Anschluss den Titel holt. Über die Station Tschechische Republik, England und Argentinien im Finale. Und das Tor 2-0 von Andy Brehme war tatsächlich das letzte, das aus dem Spiel heraus erzielt wurde in dem Turnier für Deutschland.
Mhm.
Was auch jetzt nicht unbedingt für die spielerische Qualität nach vorne spricht, wenn du im Achtelfinale dein letztes Tor aus dem Spiel rausschießt, wenn du nachher den Titel holst. Aber
Fragt hinterher niemand mehr.
Und dann noch die Geschichte Völlereikart. Die haben sich dann eigentlich schon nach dem Spiel direkt, hat sich Reikart entschuldigt und Völler hat die Entschuldigung nach dem Spiel auch direkt akzeptiert. Und 6 Jahre später gab es einen gemeinsamen Werbespot für holländische Butter, der in Deutschland aber gedreht wurde. Und Völler und Reikart sitzen da ja so einträchtig im Bademantel am Tisch. Und dann wird der Satz eingeblendet: Mit echter Butter bekommen sie jeden an die gemeinsame Tafel. Und die Gage wird dann gespendet. Das ist eigentlich eine schöne Geste. Und lustig auch noch, während des Turniers damals hat der Frank Rijkaard, der dann natürlich nach dem Spiel es zumindest öffentlich stark bereut hat. Und der hat sich dann auch öffentlich stark gemacht für Völler und hat gesagt, er kann nichts dafür. Es war völlig ungerecht und er muss freigesprochen werden. Und auch die Fernsehbilder haben ja eine glasklare Sprache gesprochen. Und trotzdem wurde Völler für das nächste Spiel gesperrt. Das ist quasi die Mindestsperre von einem Spiel nach einer roten Karte. Die wurde also nicht annulliert. Und da gibt es noch eine lustige Randgeschichte. Und zwar war es so, dass dann halt nach dem Spiel irgendwann, ich glaube einen Tag später, musste Völler, sollte nach Rom fliegen, weil es dort die Anhörung durch die FIFA gab. Also da war die Verhandlung quasi über diese Sperre. Und die FIFA hat angeblich Rudi Völler zugesichert, dass wenn er kommt, dann wird er auch angehört. Und deshalb ist er morgens um 6:30 in Begleitung von Lothar Matthäus, warum auch immer der dabei war, nach Rom geflogen. Rom ist ja die Stadt, wo Völler zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Und gehen nach Rom. Und dann sagt die FIFA, nee, du darfst doch nicht, wir hören dich doch nicht an. Wir machen das ohne dich. Also ist quasi umsonst dahin geflogen. Ja, und dann, was sagen Matthäus und Völler? Naja, jetzt sind wir schon bei dir daheim, Rudi. Dann komm, gehen wir doch zu deinem Stammitaliener. Immer schön ein bisschen was essen, ein bisschen Vino trinken. Und dann haben sie den Rückflug verpasst. Und haben sich einfach einen schönen Abend in Rom gemacht und ein bisschen gesoffen.
Ja.
Und das musst du dir heute mal vorstellen. Also, die gehen da hin und verpassen den Rückflug und sagen, ja gut, dann gehen wir halt, weil wir was essen waren. Mein Gott, wir mussten halt noch zu hier meinem Stammitaliener. Mussten wir noch hin. Haben wir es halt leider nicht geschafft. Ja, okay.
Ja, ich glaube, der Franz fand das nicht so gut.
Ist halt kein großes Ding. Ich glaube, dem Franz war es tatsächlich egal.
Ja, der war wahrscheinlich mit. Das weiß nur keiner.
Ja. Gut, was wurde aus zum Abschluss?
Bodo Egner.
Habe ich auch.
Ja, dann können wir ja überein.
Ja, dann sag leben. Du mal, was du rausgefunden hast. Das war gar nicht so einfach.
Das war gar nicht so einfach. Also erstmal fand ich es erstaunlich, dass es 1989 ein Videospiel gab. Bodo Egners Super Soccer.
Ja.
Also finde ich sensationell gut. Musste ich mit aufnehmen. Ja, und heute wohnt er in Florida, ist ausgewandert und erhält Seminare zum Thema Zeitmanagement.
Ah, siehst du, da hast du mehr rausgefunden als ich. Ich habe, also er ist wohl auch noch TV-Experte nebenher und schreibt Kolumnen, unter anderem Kicker, meine ich sogar. Ich glaube auch noch für andere. Ah, das ist ja krass. Zeitmanagement, okay.
Ja. Gibt er wohl in den USA hauptsächlich.
Bei den Niederlanden habe ich mir auch den Torwart rausgesucht, und zwar Hans van Breukelen. Der ist heute sportlicher Leiter der Nationalmannschaft der war sportlicher Leiter der Nationalmannschaft und sitzt jetzt seit 2019 im Aufsichtsrat der PSV Eindhoven.
Beim Götzes Mario.
Richtig.
Ja, schön. Ich habe Frank Rijkaard. Das hat mich einfach wirklich nur interessiert, weil man wusste ja, er war Trainer, ja auch bei Barca und so, ne? Was der jetzt so macht, weil ich den seit Jahren nicht mehr auf dem Schirm habe. Und das ist tatsächlich so. Er lebt vollkommen zurückgezogen in Amsterdam. Also ist weder Experte noch Trainer noch TV-Kommentator noch Fußballschule. Also gar nichts. Und das hat einen speziellen Grund. Frank Rijkaard war der Ziehsohn von Johan Cruyff. Und Johan Cruyff ist ja vor ein paar Jahren verstorben. Und da hat Frank Rijkaard gesagt, er möchte das Wissen, was er von Johan Cruyff bekommen hat, nicht mehr irgendwie weitertragen oder auf den Platz tragen, um das in Ehren zu halten, weil er nicht das Original ist. Und das Einzige, was er ab und an noch macht, ist für die Johann Cruyff Stiftung aktiv zu werden. Aber er möchte das nicht mehr als Trainer oder Experte oder so weitertragen. Und das finde ich tatsächlich eine ganz schöne Geschichte.
Krass, ja. Ja, ich habe jetzt nur gelesen, dass er, ich glaube jetzt nicht von ihm ausgehen, aber er ist dann nochmal ins Gespräch gebracht worden als, ich glaube, Barcelona-Trainer jetzt.
Er wird überall ins Gespräch gebracht, also relativ oft, aber er möchte das gar nicht mehr. Also er wurde jetzt auch vor 2 Jahren vorgeschlagen für den Aufsichtsrat von Ajax. Hat er auch gesagt, nee. weil er jetzt wirklich nur noch dieses Andenken von Johann Cruyff durch die Stiftung in Ehren halten will, aber das nicht mehr aktiv quasi vermarkten will.
Ich wusste gar nicht, dass die so verbunden waren. Mhm. Gut, ja, das war doch jetzt eine runde Folge.
Ja.
Und es gibt zum Abschluss aber ja auch gleich noch ein kleines Schmankerl vorbereitet für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Sagen wir jetzt schon mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf ein schönes DFB-Pokal-Wochenende.
Und alle, die bis jetzt durchgehalten haben, werden belohnt mit dem sportlichen Fazit von Franz Beckenbauer nach der WM, genau zu diesem Spiel. Tschüss.
Ciao.
Die Holländer, wenn es gegen die Deutschen geht, spielen sie immer an ihrer Leistungsgrenze. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht, auch aufgrund der Beobachtung der Spiele vorher. Die Holländer waren stark, 60 Minuten, 65 Minuten. Von da an wurden sie konditioniert weniger. Und das war unsere Absicht, sie kommen zu lassen. Die Holländer laufen zu lassen, wir lange im Ballbesitz zu bleiben, sie müde zu spielen. Und deswegen die Maßnahme, einen etwas defensiveren Mittelfeldspieler anstelle von einem etwas offensiveren. Aber es hat funktioniert.